Herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Kundendaten. Es diskutierten Thomas Koch, der Medienberater, zusammen mit Christian Kessmann, Gründer und Geschäftsführer von Plan Media Agentur, und Alexander Ewig, Senior Vice President Marketing und Sales von AIDA Cruises, darüber, ob Programmatic künftig die Mediaplaner ersetzt. Viel Spaß beim Zuhören.
Ich habe hier eine sehr illustre Runde für Sie, die über diese These diskutieren möchte. Das ist einmal Alexander Ewig, Senior Vice President Marketing and Sales bei AIDA Cruises, und er wird uns gleich erzählen von seiner letzten Cruise, die gestern war. Und Christian Kessmann, Gründer der Mediaagentur Plan, also ein Kollege von mir quasi. Verzichten müssen wir leider auf Christiane Niehaus von der DEVK. Das bedauere ich außerordentlich, weil ich schätze ihre Expertise sehr. Falls sie uns zugeschaltet ist, was ich hoffe, von hier aus gute Besserung, Christiane. Und schade, dass du nicht dabei bist. Ich starte mit einer kleinen Einleitung in das Thema, um ein bisschen zu provozieren und meine beiden Mitdiskutanten ein wenig herauszufordern. Früher, also in längst vergessenen Jahrtausenden, gab es Abertausende von Mediaplaner und Planerinnen in Mediaagenturen und Hunderte von Mediaexperten und Unternehmen. Sie studierten die Briefings ihrer Auftraggeber, definierten Zielgruppen und überlegten, also tatsächlich noch mit dem Kopf, das muss man sich mal vorstellen, welche Medien und Werbeträger sich besonders eignen, um die Marketingziele und ihre Zielgruppen zu erreichen und natürlich um die Botschaften der Kreativen zu transportieren. Dazu wurden sie in mühevoller und jahrelanger Arbeit ausgebildet. Es war, das muss man an dieser Stelle zugeben, eine sehr, sehr schöne Arbeit. Heute leben wir aber in digitalen Zeiten. Die früheren Medien haben sich längst digitalisiert und es kamen unzählige digitale Medienplattformen hinzu, die das Portfolio der Werbemöglichkeiten vervielfachten. Digital ist seit Jahren ein Muss in den Mediaplänen und nimmt sich in jedem neuen Werbejahr ein größeres Stück vom Werbekuchen. Wer heute nicht mindestens die Hälfte seines Mediaetats in digitale Medien investiert, gehört zum alten Eisen und gilt als Oldschool. Die meisten dieser Störenfriede wurden aber längst erfolgreich aussortiert. Herkömmliche, analoge Medien wie Zeitungen, Zeitschriften, Radio oder Kino werden in den Mediaempfehlungen der Agenturen nicht einmal mehr erwähnt. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal erlebt in Pitches, geschweige denn empfohlen. Google, Facebook, Insta, TikTok, Amazon, Display, YouTube, Addressable TV, Digital Out of Home, die haben die Bühne übernommen. Sie sind nämlich programmatisch anspielbar. 70% der digitalen Spendings wandern ohnehin zu Google und Facebook. Und 70% der Display-Werbung werden bereits programmatisch ausgeliefert. Bald werden es in beiden Fällen 90% sein. Aber was wird dann bloß aus unseren Mediaplanern? Jetzt mal ehrlich, wie viel humangenetische Media-Expertise braucht es denn, um 90% des Mediageldes auf Google, Facebook und Amazon zu verteilen? Mediaplaner im Jahr 2022 denken nicht mehr so viel über Mediastrategien, Medien oder Werbeträger nach. Sie sitzen an Dashboards. Darüber wird uns Christian gleich erzählen, wie das Leben so am Dashboard so ist. Hier werden die Zielgruppendaten, meinetwegen Frauen, die nach Schwangerschaftstests suchen, oder Geschäftsleute, die genau in dieser Sekunde ein Hotel in Hagen buchen, warum auch immer, oder Gen Z, die dringend einen Partner suchen, eingegeben. Die DSP sucht in Lichtgeschwindigkeit nach Usern und gibt das in Nanosekunden passende Gebot ans Realtime-Bidding. Flugs sind Millionen von Ad-Impressions programmatisch ausgeliefert, dokumentiert und mit dem Werbekunden abgerechnet. Respekt habe ich vor dieser Ad-Tech-Leistung. Aber braucht es dafür Mediaplaner? Wenn bald 90% aller Mediakontakte, also digitalen, programmatisch ausgeliefert werden, entsteht die Selektion der Werbeträger, Medien und des Media-Mix nun einmal vollautomatisch. Dieses Media-Mix besteht dann aus Google, Facebook und Amazon und unterscheidet sich zwar nicht mehr von Wettbewerbern, die die gleichen Daten eingeben und ebenfalls mit Google, Face, Am arbeiten, aber egal, die Softwareprogramme der Hightech-Werber gleichen denen des Hochfrequenzbörsenhandels. Das ist halt heutzutage so gewollt. Dazu braucht es keine in strategischer Mediaplanung ausgebildete, hochbezahlte Media-Experten, sondern eigentlich so etwas wie Datatypisten, die die Eingaben in Masken und Excel-Charts vornehmen. Ein ganz besonders schlauer IT-Spezialist ist neulich sogar einen Schritt weiter gegangen. Er hat seinen Job unbemerkt vom Arbeitgeber selbst automatisiert, kassierte weiter sein 90.000 Dollar Gehalt und entschwand in die Karibik. Schlaue Mediaplaner und Planerinnen werden das hoffentlich so ähnlich machen, wenn sie denn schlau sind, bis es in der Karibik keinen Platz mehr gibt. Wenige Schlaue landen auf der Straße. Für sie gibt es in Mediaagenturen und Unternehmen keinen Platz mehr. Dieser Platz wurde von einer Maschine übernommen. Das gleiche Schicksal wird am Ende auch ihre Chefs ereilen, sobald aus Algorithmen der künstliche Intelligenz entsteht. Aber das ist noch eine Weile hin. Bleiben wir also bei den Mediaplanern. Werden sie durch Programmatic ersetzt? Treiben es die Agenturen nur voran, um am Ende Personal zu sparen? Und kann die Maschine wirklich erfolgreichere Mediastrategien und Mediapläne entwickeln als der Mensch? Wenn er das nicht kann, diese Maschine, was soll denn der ganze Quatsch? Soweit meine kleine Einleitung und gleich die Frage an dich, Alexander. Was hältst du davon, von meiner These?
Also wenn die ganzen Mediaplaner mit uns in die Karibik fahren, dann wäre das für mich völlig okay. Wenn wir uns noch ganz gut so bis Ende März, Anfang April kamen, mit uns noch in die Karibik fahren. Das kann ich sehr empfehlen. Also insofern, den Teil der These, dem würde ich mal zustimmen. Also grundsätzlich, wir haben ja so einen Trend in der Marketingbranche, immer Dinge so absolut zu diskutieren. Und wenn das ein neues Thema aufkommt, ein neuer Trend aufkommt, eine neue Idee aufkommt, dann tendieren wir immer dazu, das Pendel immer komplett von links nach rechts und wieder umgekehrt schlagen zu lassen. Ich glaube, persönlich glaube ich nach wie vor daran, dass wir die Mediaplanung brauchen, vor allem wenn der Schwerpunkt auf dem Wort planen liegt. Ich glaube nicht, also für mich kann ich das sehr deutlich beantworten, dass wir 100% unserer Budgets in den nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahren über Programmatic ausspielen werden. Ich glaube, dass man immer noch eine Intelligenz braucht, vor allem wenn du an Neukunden kommst. Also wenn ich über Bestandskunden rede, kann ich sicherlich sehr, sehr viel auf Basis der Daten, die ich habe, automatisiert machen. Aber ich will ja nicht nur mich in meinem Bestandskundentopf immer umdrehen, sondern ich möchte auch neue Kunden generieren. Für neue Kunden brauche ich auch mal neue Ideen und neue Wege und die kriege ich eben nicht über Programmatic. Aber wie gesagt, das Problem ist ein bisschen, dass wir dazu tendieren, immer von links nach rechts zu pendeln und sobald du sagst, nee, ich will aber nicht die 100%, den 100% Umschrift haben, sondern vielleicht nur bestimmte Teilbereiche davon nutzen, dann wird schon immer direkt schwierig.
Das ist eine interessante Trennung, die du da machst zwischen Bestandskunden und neuen Kunden. Leute wie Procter & Gamble müssen euch ja förmlich beneiden um das, was ihr über eure Kunden alles wisst. Nichtsdestotrotz, nach meinem Wissen sind eure Kunden eher älter. Das heißt, da sterben ja auch immer mal welche weg. Das heißt, ihr braucht ja viel dringender Neukunden als viele andere Marken. Und dafür eignen sich die digitalen Medien nicht so gut?
Also unsere Kunden sind gar nicht so alt, also sie sind 46 Jahre alt. Das ist, glaube ich, sogar branchenübergreifend relativ jung und im Tourismus sogar noch extrem jung. Also wir haben tatsächlich eine relativ breite Mischung. Also wir haben auch ganz viele junge Familien oder junge Pärchen, die bei uns auf die Schiffe gehen. Also insofern, das ist gar nicht mal so unser Kernproblem, sondern was wir halt tatsächlich an Wissen haben, wie du richtigerweise sagst, ist, die Kunden versuchen wir auch möglichst automatisiert zu nutzen. Also wir wissen ja tatsächlich, wenn jemand mit uns mal gefahren ist, wo geht der gerne oder sie gerne essen, welche Ausflugstypen etc. pp. Bevorzugen sie. Und das versuchen wir sowohl über CRM als auch tatsächlich über Display-Werbung inzwischen das Wissen entsprechend zu nutzen. Aber für gerade, wenn ich neue Kundenkreise erschließen will, die vielleicht Vorurteile über das Thema Kreuzfahrten im Kopf habe, muss ich tatsächlich auch mal vielleicht andere Umfelder wählen, andere Wege nutzen und auch vielleicht eine Art der Kommunikation wählen, die ein bisschen kreativer ist und nicht nur automatisiert ist. Also wir versuchen da schon immer so die Mischung zu halten zwischen dem, was Neukunden anspricht und dem, was vielleicht für unsere Bestandskunden auf Basis der Daten, die wir haben, relativ automatisiert ausgespielt werden kann.
Das bedeutet, du stimmst meiner These nicht zu, dass wir die Mediaplanung einfach automatisieren können.
Dem stimme ich absolut nicht zu. Da glaube ich nicht dran, genau wie ich nicht dran glaube, dass Kreativität oder Kreativität in der Kommunikation automatisiert werden kann, was ja so ein bisschen eine Folge wäre, ne? Also wenn ich wirklich nur noch programmatisch und automatisiert einkaufe, dann wäre sozusagen der Inhalt der Kommunikation ja auch im Wesentlichen, vielleicht nicht hundertprozentig, aber im Wesentlichen automatisiert. Ich glaube, dass nur die richtige Botschaft am richtigen Punkt zur richtigen Person nicht ausreicht, sondern dass ich auch Menschen überraschen muss, die ich vielleicht gar nicht so auf meiner Kernagenda hatte, auf Basis der Daten, die ich habe.
Gut, auf das Thema kommen wir nochmal zurück. Lassen wir doch mal Christian zu Wort kommen, der, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, genau 46 ist und damit euer Traumkunde. Habe ich, Christian, das mit dem Programmatic vorhin überhaupt richtig erklärt? Kannst du uns mal bitte kurz schildern, wie Programmatic so funktioniert?
Naja, im Grunde, was heißt, habe ich das richtig erklärt? Du hast was ganz anderes erklärt. Und zwar hast du erklärt, dass ich in den Media-Agenturen über die Jahre einen Wandel vollzogen hat und dass man von Mediaplanern spricht, die keine sind. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Thema, weil du hast ja selber aufgemacht, während der Mediaplaner früher mit dem Kopf gedacht hat und strategische Handlungsempfehlungen entwickelt hat, sitzt er heute vor einem Dashboard und schiebt irgendwelche Daten hin und her. Ich vereinfache jetzt ein bisschen, was du vorhin gesagt hast. Was ich tatsächlich an meiner Branche in dem Kontext schlimm finde, ist tatsächlich, dass wir diese Menschen Mediaplaner nennen. Weil, genau wie du das eben gesagt hast, das sind gar keine Mediaplaner, sondern das sind Datenanalysten, die auch eine Arbeit machen, die tatsächlich, ich würde sogar sagen, die wird gebraucht, weil da gibt es auch eine Anforderung im Markt und da gibt es ja, haben wir eben auch schon gehört, in Teilen auch eine Sinnhaftigkeit, auf diese Art und Weise zu agieren. Es wird aber tatsächlich immer so dargestellt, als ob es die Spezies der Mediaplaner als solche, das sind die mit dem Kopf und aus dem letzten Jahrtausend und so weiter, als ob es die gar nicht mehr gäbe.
Was machst du denn den ganzen Tag?
Ich denke. Ich würde da gerne mal so ein bisschen in die Bresche springen. Also ja, ich bin kein Freund des Programmatischen, ich bin aber auch kein Gegner des Programmatischen. Das sage ich auch dazu, weil tatsächlich wie viele andere ideale Vorgehensweisen hat auch Programmatic Advertising ein Stück weit eine Existenzberechtigung und einen Sinn, wenn es ordentlich gemacht wird. Das ist, glaube ich, eher so das Problem, dass es in vielen Fällen nicht ordentlich gemacht wird. Was mir oftmals zu kurz kommt, ist alles das, was in so einem Mediaplanungs- und Mediastrategieprozess davor kommt. Weil am Ende, wenn ich von Programmatic spreche, dann geht es ja eigentlich nur noch darum, wie kaufe ich digitale Werbeflächen, ob das jetzt Display ist, auf Webseiten oder ob das wirklich out of home ist, haben wir dahingestellt. Aber da geht es eigentlich nur um die Frage, wie kaufe ich das denn jetzt günstig ein? Der Weg dahin, um erstmal zu identifizieren, welcher Kanal ist denn überhaupt relevant, auch ganz pauschal mal die Frage stellt, reden wir denn überhaupt über online? Oder gibt es da nicht noch andere Medien in dieser Welt, die von Menschen genutzt werden?
Nein, die gibt es nicht mehr. Nein, ist vorbei. Wir haben ja, du sagst gerade nicht ordentlich gemacht. Das finde ich einen schönen Ansatz. Es wird ja gar nicht mehr gemacht oder gedacht. Ja? Es wird einfach nur geschoben, und zwar Geld in digital. Damit in Programmatische. Wir haben in Amerika den Fall, dass bereits 90% aller digitalen Spendings an diese drei Plattformen gehen, an Google, Facebook und Amazon. Und dass das inzwischen so viel Geld ist, dass das mehr als die Hälfte aller Werbespendings sind. Diese Situation haben wir heute bereits in den USA, die werden wir in etwa 3 Jahren hier in Deutschland haben.
Ja. So.
Das ist doch ein Abgesang auf alle anderen Medien, denn die Entwicklung wird ja dann weitergehen.
Also die Entwicklung ist ja. So, und man könnte auch sagen, das ist ein Problem. Was mich dabei immer so ein bisschen beschäftigt ist, wie entsteht denn sowas und warum kommt sowas? Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, und möglicherweise kriegt jetzt der ein oder andere das Gefühl, ich würde Kundenbashing betreiben, wobei das geht auch gegen meine eigene Branche. Ich habe einfach so ein bisschen den Eindruck, dass an vielen Stellen einfach nicht viel oder nicht ausreichend nachgedacht wird über das, was man da macht. Das fängt schon damit an, dass man sich öffentlich in der Kommunikation gar nicht darüber klar ist, welche Ziele verfolge ich denn überhaupt und wie messe ich denn diese Ziele, wie messe ich Kommunikationserfolg. Und dann steht natürlich die Tür weit auf, wenn ich in so ein Feld eintauche im Digitalen, wo es darum geht, Zielgruppenkontakte günstig einzukaufen, ob das jetzt echte Menschen oder Bots sind, sei mal dahingestellt. Es zählt nur noch ein TKP, günstiger Einkauf, und möglicherweise beschäftigt sich dann irgendwo noch einer mit Impressions in Summe oder mit Netto-Reichweiten oder Unique User. Aber was Kommunikation am Ende bewirkt, dieser Zusammenhang wird mir zu selten hergestellt. Und das sehe ich nicht nur alleine bei den Agenturen, sondern das sehe ich tatsächlich auch ein Stück weit bei den werbungstreibenden Unternehmen. Alex, ich weiß nicht, wie ihr das bei AIDA macht, weil wir keinerlei Geschäftsbeziehungen haben. Ich hatte aber heute Morgen als Beispiel ein Telefonat mit einem unserer Kunden, ich sage nicht, wer es war, wo wir so ein Feedbackgespräch gemacht haben zu einem Projekt. Da hatten wir nämlich so ein Testmarkt-Szenario aufgebaut, verschiedene Werbemaßnahmen gegeneinander laufen lassen, weil der Kunde wissen wollte, was funktioniert wie gut. Das haben wir gemacht, haben reportet ohne Ende Zahlen dahin geworfen, was aus Mediasicht so zu reporten ist. Und jetzt 2 Monate später habe ich gesagt, was ist denn jetzt eigentlich aus diesem Test geworden, weil ich da gerne auch mal eingestiegen wäre, diesen Kommunikationserfolg tatsächlich zu bewerten. Ja, da hat sich auf Kundenseite aber niemand mit beschäftigt. Also das findet, und das findet ganz oft nicht statt. Und wir reden tatsächlich, wenn wir uns in solchen Fachdiensten bewegen, von Horizont, WMV und so weiter, da gibt es ja so einen Club von Kunden, die da immer auftauchen. Das sind irgendwie so 50, 60 Werbungtreibende, die da immer wieder präsent sind und gerne genannt werden. Wenn ich aber dann diesen Werbestatistik anschaue, dann sehe ich, dass es 30.000 Werbetreibende in Deutschland gibt. Das heißt, über 29.000 Werbetreibende finden ja da nicht statt. Und die fragen sich solche Fragen teilweise gar nicht. Ich sage nicht, dass die alle doof sind. Das ist meine Aussage.
Sicherlich der Augenblick, wo der Kunde zu Wort kommen muss. Alexander, die alten Medien, die sind ja nicht gestorben. Ne? Also auch wenn Print... Wer war es? Eine der Silicon Valley Menschen hat mal behauptet, Print existiert im Jahr 2000 schon nicht mehr. Fernsehen existiert weiter, Radio hat nicht verloren. Das heißt, wir haben ja ein Nebeneinander von analogen und digitalen Medien. Wie stellt ihr denn die Balance her, die richtige? Das ist ja die Frage, die Christian gerade gestellt hat. Die ist ja... Das ist ja keine Entscheidung, die man einer Maschine überlassen kann. Das hat ja etwas zu tun mit Werbezielen und mit dem ein Medium besser kann als das andere. Wie macht ihr das?
Ja, absolut. Also das war ja auch mein Punkt, den ich eben angesprochen habe, bezüglich der Kreativität in der Kommunikation selber. Also der Ausgangspunkt, und ich hoffe mal, dass viele Kunden das so machen, ich kenne das nicht anders und ich werde es auch nicht anders machen, ist, dass ich natürlich erstmal ein Kommunikationsziel brauche oder mehrere vielleicht, aber nicht viele Kommunikationsziele brauche, und darauf baut erstmal eine Kampagne auf. Der große Unterschied, sag mal, zu früher ist, dass die Trennung, die man, sag mal, früher noch hatte zwischen einer Kampagnenentwicklung und einer Mediaentwicklung, dass diese Trennung nicht mehr gibt, sondern ich von Anfang an, wenn ich eine Kampagne denke, denke ich sie auch in den Kanälen, in denen ich sie ausspielen will, weil ich dadurch natürlich gewisse Chancen auch bekomme, die ich vielleicht vor 10, 15 Jahren gar nicht in dieser Form hatte. Also mein Grundprinzip bei der Kommunikation ist immer, ich möchte die Kunden unterhalten. Ich glaube, das ist mir in meiner Rolle bei Mediamarkt ganz gut gelungen. Ich glaube, das ist jetzt, wenn man sich die aktuellen Sachen von uns anguckt, bei AIDA, glaube ich, sieht man das auch in der Kommunikation, dass wir erstmal immer unterhalten wollen. Und da gibt es bestimmte Transportwege, an denen komme ich einfach nicht vorbei und an denen will ich nicht vorbeikommen. Und wenn ich mir die TV-Inflation gerade angucke, zum Beispiel, um mal einen Bereich zu nennen, dann scheinen auch andere Kunden nach wie vor daran zu glauben, dass das ein guter Weg ist, in einem bestimmten Medium, das ja auch bestimmte Stärken hat. Nämlich, ich kann einfach in einem in einem Bewegtbildformat, das muss jetzt nicht in TV sein, aber bleiben wir mal bei dem Beispiel, kann ich einfach besser unterhalten und Menschen mitnehmen, als ich das mit einem Banner kann, egal wie gut der Banner gestaltet ist. Und schon mal besser als mit dem Keyword-Advertising oder ähnlichen Dingen an der Stelle. So, und das darf man bei der Kommunikationsleistung, ich hatte ja eben auch das Thema Neukunden angesprochen, eben nicht außer Acht lassen. Also wenn ich jemanden von dem Thema Kreuzfahrt oder für das Thema Kreuzfahrt begeistern kann, dann ist das mit einem SEA-Link relativ schwierig und auch mit dem Banner relativ schwierig, sondern das geht halt über Bewegtbild besser. Und dafür, und da sicherlich auch nochmal aus verschiedenen Gründen, was Werbewirkung anbetrifft, im TV besser als vielleicht im YouTube, ne, an der Stelle. Thomas, vielleicht noch ein Punkt, weil der ist mir auch wichtig, und gießt vielleicht noch ein kleines bisschen Öl ins Feuer hier an der Stelle. Ein Grund, warum das die Kunden sich vielleicht auf diese Dinge stürzen inzwischen und auch Programmatik und auch eigene Ressourcen dafür aufbauen, ist, ich sage das jetzt bewusst schwarz-weiß, ich meine das nicht so, ich war auch lange genug auf Agenturseite, aber sagen wir mal, die Media-Agenturen haben da auch in den letzten 10, 15 Jahren nicht den allerbesten Job gemacht. Da ging es auch mehr um Einkauf und auch ehrlicherweise um Einkaufskonditionen, von denen die Agenturen auch nicht in unerheblichem Maße in den letzten 10, 15 Jahren sehr, sehr schön profitiert haben. Man braucht sich ja nur mal die Jahresberichte der großen Networks angucken, wo die Gewinne eigentlich herkommen. Die kommen nicht aus der Kreation, sondern die kommen ausschließlich, also bis vor ein paar Jahren, es kommt auch ein bisschen Technologie und ähnliche Dinge dazu, aber die kommen ausschließlich aus dem Media-Einkauf. Und die Planung wurde in den letzten 10 Jahren da durchaus nicht so gewichtet, auch in den Agenturen, wie das hätte der Fall sein sollen. Und da haben sich die Kunden natürlich auch ein gewisses Maß, ich finde in vielen Teilen auch übertrieben oder zu viel, auch an Macht oder Einfluss wieder zurückgeholt, nämlich direkte Dinge durchsteuern zu können über Programmatik. Aber das ist auch ein Faktor, der in diese ganze Diskussion mit reinspielt, dass das zu weit das Pendel, hatte ich ja anfangs schon gesagt, aus meiner Sicht zu weit nach rechts geschlagen ist, das ist auch überhaupt keine Frage. Aber das ist auch ein Teil der Wahrheit in dieser Diskussion, dass wir eigentlich, wenn wir über Media gesprochen haben in den letzten 10 Jahren, vor allen Dingen über Einkaufskonditionen gesprochen haben und weniger über Planung.
Ja, ich lehne mich jetzt zurück und höre mir mal an, was Christian dazu
sagt. Ich kann dem komplett zustimmen, stimmt ja. Und vielleicht, um es einzuordnen, Alexander, wir kennen uns noch gar nicht und die 500.000 Zuschauer, die wissen es vielleicht auch nicht. Ich spreche ja für die kleine Bude. Ich habe ja bewusst im Jahr 2016 selber eine Media-Agentur gegründet, genau aus dieser Situation heraus, weil ich auf das, was du eben geschildert hast, nämlich auch keinen Bock mehr habe. Oder keinen Bock mehr hatte, weil tatsächlich das Mediageschäft zu reduzieren auf günstige TKPs und hohe Rabatte, das war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu stumm. Und das ist ein Trend, den kann ich insofern nachvollziehen, weil wer irgendwie wirtschaftlich denkt, der schaut, wie kann ich Geld verdienen, und dass die großen Agenturen dann hingegangen sind, auf diese Art und Weise ihre Umsätze nach oben geschraubt haben. Das ist ja per se erstmal plausibel, dass das aber in einem Dienstleistungsgeschäft passiert, wo eigentlich die Kundeninteressen im Vordergrund stehen müssen, dann wird es natürlich schwierig, weil dann hast du eigene Interessen als Dienstleister, die du durchsetzt, und die Konzerne, die Networks sind da ja relativ klar, welche Ziele vorne anstehen, und du hast die Ziele des Kunden, und da haben wir jetzt natürlich, ich bin nicht der Heilsbringer, überhaupt nicht, weil es gibt neben mir und neben uns auch noch einige andere Leute im Markt, die so denken wie ich. Thomas gehört im Endeffekt auch dazu, auch wenn er das Media-Agenturgeschäft nicht mehr so betreibt. Da gibt es ja Leute, die sagen, halt stopp, so funktioniert das nicht mehr. Und das ist nicht richtig, auf diese Art und Weise Media zu betreiben. Und deshalb bin ich da auch komplett dabei zu sagen, es ist richtig, wenn Kunden die Verhaltensweisen der Media-Agenturen der letzten 10, 15 Jahre insofern, sagen wir das ruhig mal, abstrafen und eigene Ressourcen aufbauen, um den Durchbruch zu haben, um die Transparenz da reinzubekommen. Ich kann das komplett nachvollziehen. Ich würde das Kunden genau machen.
So, das ist ja, deshalb freue ich mich auch, dass du bist, Christian, weil du hast deine Agentur vor 5 Jahren gegründet, zu einem Zeitpunkt, als Programmatic Bedeutung gewann, und erkennbar war, dass das Überhand gewinnen wird. Und im gleichen Atemzug zu einem Zeitpunkt, wo die Kunden immer mehr der Media-Verantwortung ins eigene Haus geholt haben.
Ja.
Ich meine, entweder du bist lebensmüde, wenn du ausgerechnet in der Situation deine Agentur gründest, oder du hast wirklich einen Plan. Und dieser Plan steht aber gegen die Entwicklung, die tatsächlich stattfindet.
Also die Geschichte, warum diese Agentur dran heißt, komme ich irgendwann anders mal. Das machen wir bei Bier, oder ich habe neulich in der Wirtschaftswoche gelesen beim Whisky. Das ist eine ganz andere Geschichte. Lebensmüde? Nein, sondern eher sehr lebensbejahend, ehrlich gesagt, weil ich eine riesen Chance darin gesehen habe. Denn was wir im Moment aus dem Kundenmarkt zurückgespielt bekommen, und nach wie vor, wir sind eine kleine Bude, es ist ein sehr, sehr kleines Fenster, in dem wir uns bewegen, aber das macht mir gar nichts, weil was wir zurückgespielt bekommen, signalisiert uns an jeder Ecke, wir sind genau auf dem richtigen Weg. Es gibt ganz, ganz viele Kunden, die genau wie Alexander das eben geschrieben hat, Fragen stellen, die in großen Agenturstrukturen nicht mehr beantwortet werden, wollen, können, dürfen, sei mal dahingestellt, wo wir halt total unbefangen rangehen, weil wir halt diesen Druck nicht haben. Wir müssen hier niemandem gefallen, außer unseren Kunden. Das ist der ganz, ganz wesentliche Unterschied. Und vor 5 Jahren war nicht nur erkennbar, dass Programmatic relevant ist, Thomas, vor 5 Jahren war das ja schon komplett da. Also ist ja jetzt nicht eine Entwicklung, die in den letzten 5 Jahren nochmal rasant angezogen hat. Ich glaube sogar eher, dass die kritischen Stimmen, die kritischen Stimmen in den letzten 5 Jahren zugenommen haben. Und vor 5 Jahren war man sogar noch eher ein bisschen gutgläubiger. Ich habe das noch nicht eine Sekunde bereut, diese Agentur zu gründen.
Das freut mich, weil ich mag ja auch sowas wie Mediastrategie sehr gerne. Alexander, wie viel der Medienentscheidung triffst du im eigenen Haus und wie viel überlässt du der Mediaagentur? Ich meine, in vielen Fällen, ohne jetzt Namen zu nennen, große Unternehmen gehen dazu über, komplett die Mediastrategie und die Mediaplanung ins Haus zu holen. Und die Mediaagentur eigentlich nur noch die Abwicklung machen zu lassen.
Also sagen wir so, den konzeptionellen strategischen Part, den haben wir in großen Teilen bei uns. Das heißt nicht, dass ich, und das ist mir auch wirklich immer wichtig, die Agentur da auch zu hören und auch möglichst früh mit in den Prozess einzunehmen, aber sagen wir mal, die Kernentscheidungen, die treffen wir bei uns. Ich würde aber nicht behaupten, dass die Mediaagentur ein reiner Exekutionspartner ist. Also die Auswahl der Titel dann, welche konkreten Platzierungen, die eigentliche Programmatik der Kampagne, die liegt schon noch bei der Agentur. Da mischt man sich mal bei dem einen oder anderen Titel mal ein, aus welchen Gründen auch immer, weil es politische Gründe gibt oder ähnliche Dinge gibt. Aber sagen wir mal so, die eigentliche Konzeption und Planung liegt tatsächlich bei uns. Also ich bin auch froh, dass ich verhältnismäßig großes Media-Department habe mit 6-7 Leuten. Die sich halt tatsächlich wirklich den ganzen Tag eher um die strategischen Belange kümmern und um die grundsätzlich konzeptionellen Belange kümmern und auch versuchen, die Verbindung zu den Kampagnenkollegen auch wirklich zu halten. Aber ich würde die Agentur jetzt nicht nur als ausführenden Partner sehen. Also ich bin da auch froh, wenn da Input und Ideen und Richtungen kommen. Kann das immer mehr sein? Ja. Ist das auch schwierig heutzutage für eine Mediaagentur da die richtige Balance zu finden, ist glaube ich auch. Also das, wie gesagt, ich war 15, 20 Jahre auf Agenturseite, also ein bisschen Agenturversteher bin ich auch. Aber sagen wir mal, Intelligenz ein bisschen viel, aber die strategische Komponente liegt bei uns.
Diese Balance, wir reden zwar über Programmatic, beendet das Leben der Mediaplaner, aber diese Balance, über die wir reden, ist doch eine Balance zwischen One-to-One-Ansprache. Und das ist ja genial, was da digital kann. Ja, das hatten wir ja vor 10 Jahren nicht. Und Reichweite. Wenn ich so diese beiden Punkte mal so nebeneinander stelle. Diese Balance herzustellen bedeutet doch, auf der Basis der eigenen Ziele zu entscheiden. Und das bitte nicht emotional. Ja, die emotionale Entscheidung ist, lass uns immer mehr digital machen. Das hat ja weder Hand noch Fuß, ja, denn weil die analogen Medien leben ja weiter. Die sind ja nicht verschwunden. Das darf keine allein emotionale Entscheidung sein. Du hast gerade angesprochen neue Kunden. Da haben wir ja diesen Byron Sharp da in Australien, den Professor, der uns ganz ordentlich die Gehirne aufgeräumt hat, indem er gesagt hat, eine Marke, die wachsen will, muss jedes Jahr mehr neue Kunden gewinnen, als die alte verliert. Ja? Das ist ja in seiner Tragweite geradezu genial, ne? was uns da um die Ohren gehauen hat. Dazu brauche ich aber Reichweite. Da hilft mir ja One-to-One überhaupt, also auch damit Programmatic überhaupt nicht weiter. Wie stellen Sie diese Balance her?
Das ist aber genau der Gedanke. Also wir haben eine relativ genaue Planung dazu, wie viel, also das ist ja ehrlicherweise dann auch bei uns ein relativ einfaches Geschäft. Ich weiß, wie viel Kapazität ich in diesem Jahr habe oder im nächsten Jahr habe. Das heißt, wie viele Betten habe ich auf der See, die ich zu füllen habe. Dann kann ich in meinen Bestand reingucken an Kunden. Wir haben circa 5 Millionen Kunden im aktiven Bestand. Und ich weiß aus 5 Millionen, ja. Und ich weiß aus den letzten Jahren, wie oft bestimmte Kundensegmente neue Reisen buchen. Also aus unseren Bestandskunden. Das kann ich ziemlich genau und auch extrem genau tracken. Und daraus kann ich mir, also es gibt welche, die buchen alle 2 Jahre, es gibt welche, die buchen 4-mal im Jahr, jedes Jahr. Ne? Und aus dieser Logik heraus weiß ich ziemlich genau von den, was auch immer, eine Million Betten, die ich nächstes Jahr zu füllen habe, wie viele füllen sich nach einer bestimmten Logik aus dem Bestand heraus. Und was muss ich tun, um das auch wirklich gewährleisten zu können? Da komme ich in CRM-Programme rein, da komme ich in die typischen Newsletter-Themen rein, etc. pp. So, das ist die eine Hälfte meines Buckets, den ich zu füllen habe. Das haben wir, das erfassen wir sehr systematisch. Gibt es am Ende eine Folie, da steht drauf, aus welchem Bucket müssen eigentlich wie viele Kunden kommen. So, dann weiß ich aber leider, dass ich aus den 5 Millionen Kunden, die nach der Logik, die ich gerade kurz angerissen habe, die 1 Million Betten nicht füllen werde. Das heißt, ich brauche, sagen wir mal, Pi mal Daumen, 400.000, 450.000 neue Gäste im Jahr. Auch da weiß ich inzwischen relativ gut, wie viel Reichweite, wie viele Kontakte ich generieren muss oder wie viele Leads ich generieren muss. Wir sprechen dann mal von Leads. Ich generieren muss, damit ich am Ende 450.000 neue Gäste an Bord begrüßen darf. So, und daraus ergibt sich dann relativ logisch, wie viel Reichweite ich generieren muss und über welche Wege ich auch versuchen muss, diese Reichweite dann zu bekommen. Wir haben inzwischen ein relativ gutes Media-Modeling laufen, um das auch immer wieder mal mit Zahlen, Daten, Fakten ein bisschen zu unterfüttern. Aber so läuft eigentlich der Prozess. Also der ist relativ mathematisch und relativ simpel. Und danach steht dann sozusagen die konzeptionelle strategische Planung, wie ich dann in die einzelnen Medien reingehe, um zu sehen, okay, aus TV möchte ich so und so viel Leads, aus Online so und so viel Leads und aus Print so und so viel Leads.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Und erklärt, warum ihr überhaupt noch Fernsehwerbung macht.
Genau.
Ich habe euch gerade gestern Abend erst gesehen im Fernsehen.
Schön auf Sport, oder?
Ja, mit Träumen, ja. Ihr habt es schon ein bisschen einfacher als eine Mayonnaise, ne?
Absolut.
Und ihr habt es auch einfacher als eine Mayonnaise in der Bewertung eures Kundenstamms und der Gewinnung neuer Kunden. Christian, hier taucht gerade eine Frage auf im Chat. Warum hilft Programmatic bei Reichweite nicht weiter? Ich könnte die Frage beantworten, aber ich bin ja hier nur der Moderator.
Aber ich spiele es tatsächlich gerne zurück, weil als du es eben gesagt hast, habe ich mir genau die gleiche Frage nämlich auch gestellt. Weil du hast es gesagt, dass es so ist. Und dann habe ich auch gedacht, wieso denn? Also ich weiß, dass du dich mit dem Thema sehr intensiv beschäftigst an anderer Stelle. Wir müssen ja auch nicht immer einer Meinung sein. Ich glaube nämlich schon, dass man auch Programmatic nutzen kann, um Reichweite zu generieren. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Deshalb schließe
ich nicht ganz. Ich stelle mal eine These auf und frage mal Alexander, ob er dem zustimmt. Programmatic ist eine großartige Möglichkeit, um Menschen one-to-one anzusprechen. Menschen, die ich identifiziere. Die These lautet, Medien, die 60%, 70%, 80% Reichweite erzeugen pro Woche, wie TV oder Radio oder Außenwerbung, tun sich leichter diese Reichweite als Programmatic.
Ja, das stimme ich zu. Ich würde gerne einen Begriff dazu addieren und das ist qualitative Reichweite. Natürlich kann ich nur, also der einfachste Weg für mich, also wenn man die Frage ganz im Kern nimmt, ne, warum hilft Programmatic bei Reichweite nicht weiter, dann würde ich sagen, das stimmt nicht. Weil es gibt wahrscheinlich gar keinen einfacheren Weg, um Reichweite zu generieren als Programmatic. die Reichweite hilft mir nur nicht weiter nachher, weil ich dann eine Bounce Rate zum Beispiel auf der Webseite habe, die dann irgendwie bei 80-90% liegt. Aber Reichweite kann ich natürlich generieren. Aber die richtige Reichweite und qualitative Reichweite, die immer für eine Marke dann auch Qualität definiert ist, da kann es unterschiedliche Definitionen geben. Die kriege ich mit Programmatic alleine nicht.
Jetzt bringe ich nochmal den Byron Sharp ins Spiel, weil er hat in seinem ersten Buch hat er wunderschöne Beispiele aufgeführt, wo Marken ihre Zielgruppen definiert haben und später festgestellt haben, dass sie von völlig anderen Menschen gekauft wurden. Ja, das heißt, übersetzt jetzt auf AIDA, auf die Marke AIDA, du weißt ja gar nicht, wer in 2 Jahren Kunde wird. Ja, das heißt, da hilft dir jetzt One-to-One herzlich wenig. Du musst im Grunde genommen mit dem großen Netz, ihr arbeitet ja mit Wasser, ne? Da kann ich mein Beispiel mit dem Netz und dem Angler bringen. Ja, ihr müsst im Grunde genommen das große Netz auswerfen, ja, dass in diesem Netz ein paar, ja, wie viel, 400.000 Menschen hängen bleiben, die noch nicht Kunde waren. Ja. Genau. Da helfen doch Reichweitenmedien besser als One-to-One.
Ja, also anders, nicht unbedingt besser. Wie gesagt, qualitative Reichweite ist auch digital. Es gibt natürlich Wege, auch digital qualitative Reichweite zu generieren, gar keine Frage. Vielleicht nicht, wie gesagt, nicht wahnsinnig tiefgehend, aber das geht schon auch. Das haben wir ja auch bei uns im Media-Mix drin. Aber um auf deinen Punkt zurückzukommen, nenne mal ein Beispiel. Wir haben eine Zielgruppe entdeckt, sagen wir mal, in den letzten 2-3 Jahren. Die hatten wir kommunikativ und strategisch nicht auf dem Schirm, das sind die jungen Pärchen. Und wir haben festgestellt, dass wir von etwas älteren Pärchen, älter heißt bei uns dann aber eher tatsächlich so um die Mitte 50, das sind so die klassischen Empty Nester, ne, wo die Kinder dann aus dem Haus sind und man sagt, so, jetzt können wir uns auch mal wieder so einen Urlaub machen, das kannten wir und das ist für Familien optimales Urlaubsziel sind, das wussten wir auch. Da haben wir eher produktseitig ein Problem gehabt, dass wir da gar nicht genug aber mal Kabinen gehabt haben für diese Art, aber produktseitig nachgesteuert. Aber es gab eine Zielgruppe, nämlich junge Pärchen, die hatten wir kommunikativ null auf dem Schirm und haben uns dann gedacht und haben gesehen, dass wir die ständig finden bei uns auf den Schiffen. Und haben dann auch rausgekriegt, warum die spannend für uns sind oder warum wir als Produkt für die spannend sind, weil wenn junge Pärchen, da ist es noch nicht so, dass sie sich so auf eine gemeinsame Freizeitbeschäftigung eingeschworen haben, sondern da macht er gerne was anderes als sie. Und damit es nicht direkt im ersten Urlaub oder im zweiten Urlaub zum Streit kommt, sind wir eigentlich das perfekte Produkt, weil du bei uns gleichzeitig irgendwie zum Sport gehen kannst oder in die Wellness-Oase gehen kannst oder ins Theater gehen kannst und einen Kulturausflug machen kannst. Und trotzdem triffst du dich am Abend wieder zum Essen oder an der Bar oder sonst wo. Und das war zum Beispiel eine Zielgruppe, die hatten wir so gar nicht auf dem Schirm. Und deshalb müssen wir immer mit so ein bisschen Beifang sozusagen auch agieren, auch und zwar sehr bewusst agieren, weil es sicherlich für unser Produkt auch Zielgruppen gibt, die wir so nicht auf dem Schirm gehabt haben. Da gibt es übrigens auch andere Marken, die machen das ähnlich.
Christian, du bist ja bald 50. Nein, du bist ja noch 46. Jetzt sind wir wieder bei Mensch und Maschine, ja? Alexander hat gerade beschrieben, dass es Zielgruppen gibt, die sie noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Dann gibt es Zielgruppen, die man zwar auf dem Schirm hat, aber über die man Insights benötigt. Also irgendeine Erkenntnis, ja, die einem hilft, sie mit dem richtigen Content anzusprechen oder eben in der richtigen Situation oder was auch immer. Kann das die Maschine in Zukunft?
Insights generieren? Nein, weil Ich habe gerade überlegt, wo willst du denn mit der Frage jetzt hin?
Das kann ich dir nicht verraten.
Das macht er nicht. Nein, also Insights generieren über die Maschine, nein, glaube ich persönlich nicht dran. Ungeachtet all der Diskussionen um künstliche Intelligenz und so weiter, ich kann es mir schlichtweg nicht vorstellen. Und ich setze mich auch ganz entspannt hin und sage, selbst mit meinen dünnen 46 Jahren glaube ich, dass ich mich in diesem Berufsleben nicht mehr damit auseinandersetzen muss, dass das irgendwann mal ein Thema sein könnte, dass künstliche Intelligenz mit Zielgruppen-Insights liefert, die ich am Ende strategisch noch verhandeln kann. Glaube ich so nicht wirklich. Am Ende ist es so, wenn ich in diese Insights-Diskussion einsteige, dann habe ich ja immer das Thema, ich muss mit Menschen sprechen, ich muss deren Bedürfnisse erkennen, deren Verhaltensmuster studieren und irgendwo entsteht plötzlich aus einem Punkt, den ich gar nicht auf dem Zettel habe, wie auch immer, Alexander mit seinen Kollegen bei AIDA auf den Punkt junge Pärchen gekommen. Irgendwo muss da ja mal ein Impuls gewesen sein, wo man gesagt hat, Sekunde mal, mit dem müssen wir uns beschäftigen. Das basiert ja auf irgendeinem Insight. Irgendwo muss der ja entstanden sein. So, und da ist tatsächlich die Frage, geht man da systematisch vor, weil man sich die Zielsetzung vornimmt und sagt, wir wollen neue Zielgruppen erschließen. Das wird ja an der einen oder anderen Stelle auch gemacht, macht ja tatsächlich auch Sinn. Oder ist das ein Zufallsprodukt? Und oftmals ist es halt auch tatsächlich ein Zufallsprodukt. Und da wüsste ich nicht, wie die Maschine das machen soll.
Kannst du das beschreiben, wie ihr, Alexander, wie ihr an solche Insights kommt? Weil jetzt stellen wir ja endlich mal den Menschen in den Vordergrund. Ja. Ne? Das können ja Maschinen nicht.
Also das ist wiederum der Vorteil, den ich gegenüber der Mayonnaise habe. Und das machen wir sehr systematisch, dass wir uns für jede Fahrt, die wir machen, genau vor der Reise angucken, manchmal auch nach der Reise nochmal zusätzlich, wer fährt denn da eigentlich mit uns, in welchen Konstellationen und was tun die denn? Also wie alt sind die, in welcher Konstellation sind die gereist, was haben die Ausflüge gemacht oder sind die eher in den Wellnessbereich gegangen und daraus haben wir oder entwickeln wir für uns 6 Cluster oder 6 Kundencluster, die wir auch immer überprüfen und gucken, ob die noch so stimmig sind, ob die relevant sind oder ob die sich anders verhalten. Das sind bewusst keine Persona-Modelle. Ne? Das hat nichts mit Persona-Modellen zu tun, sondern das sind Daten, die wir in unserem CRM finden und wo wir versuchen, Muster zu erkennen, auch für die Zukunft. Auf diesen Mustern dann weiterzuarbeiten.
Dem liegen aber Daten zugrunde. Das heißt, ihr müsst die Leute nicht befragen.
Nein, ich kann ja einfach nach der Reise gucken, hatte ich 2.500 Leute auf dem Schiff. Wer war denn das? In welcher Konstellation ist der gereist oder die gereist? Und was haben die denn an Bord gemacht? Und daraus, ich habe eher ein bisschen das Problem von Big Data, dass ich eigentlich zu viele Daten habe und versuchen muss, dann diese Daten irgendwie zu strukturieren, damit ich mit denen auch arbeiten kann. Und deshalb haben wir diese 6 Kerncluster, eigentlich sind es 8, aber sagen wir 6 Kerncluster gebildet. Und die überprüfen wir ständig, ob die stimmen. Und die sind auch interessanterweise die Basis für unsere Wiederplanung, logischerweise.
Und uns spielt gerade der Dirk Engel, der anwesend ist, einer der kompetentesten Marktforscher in ganz Deutschland, ein Zitat von Antoine de Saint-Exupéry rein. Wenn du ein Schiff bauen willst, sind wir wieder bei AIDA, ne? Danke Dirk, das hast du schön gemacht, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Das klingt jetzt nicht nach Big Data, sondern nach Träumen. Ich habe das Glück gehabt, einige recht erfolgreiche Kampagnen begleiten zu dürfen. Und die Insights, die dazu geführt haben, die wurden nicht von Maschinen hergestellt. Die kamen auch nicht aus Daten, sondern wir haben uns versucht, in die Menschen... Ist das am Ende...
Ich würde das gerne kurz aufgreifen, weil was du gerade beschreibst, die Frage, die du stellst und auch das, was Alex eben beschrieben hat und was Dirk dann auch noch zitiert hat, das ist ja ein Wahnsinn. Das ist ja genau diese Thematik. Bedürfnisse erkennst du nicht unbedingt aus Daten, weil genau den Fall, den Alexander beschrieben hat, ist ja im Grunde Bestandskundenanalyse. In welcher Konstellation waren die Leute auf dem Schiff? Was haben die da gemacht? Aber aus diesem Datenpool heraus komme ich ja nie zu der Schlussfolgerung, junge Pärchen müssten wir uns mal angucken. Das kriege ich ja da gar nicht gematcht. Also das muss ja woanders herkommen. Das kommt ja nicht aus dieser Analyse raus. Also nehme ich jetzt an, so würde ich das verstehen. Oder belehre mich gerne eines Besseren.
Doch, genau das haben wir da ja auf einmal gesehen. Wir haben ja auf einmal gesehen, huch, da fahren ja lauter Pärchen, das kannten wir, aber eher älter miteinander. Und haben festgestellt, oh, das sind ja junge Pärchen, die sind aber in derselben Kabine, das heißt, die sind nicht nur miteinander befreundet, sondern die scheinen auch richtig zueinander zu gehören. Und guck mal, die machen tagsüber komplett unterschiedliche Dinge. Während wir bei den älteren Pärchen sehen, dass sie eigentlich exakt dasselbe machen, die gehen auf den gleichen Ausflug, die gehen zusammen ins Wellness, mag auch andere geben, bei denen sich das dann wieder extrem trennen, ne? Aber sagen wir mal von der Tendenz. Und bei den jungen Pärchen war es so, die gehen morgens zusammen Frühstück, auch das wissen wir ja zum Beispiel, und dann gehen die aber mittags, nachmittags komplett unterschiedliche Dinge machen, um dann abends wieder zusammenzukommen. Also das kann ich sehr gut aus den Daten. Und das hatten wir nicht auf dem Schirm, dass es diese Zielgruppe tatsächlich gibt. Jetzt wissen wir das inzwischen, aber...
Ich sehe gerade die Mayonnaise-Leute sich im Grab rumdrehen, weil die solche Erkenntnisse nicht haben. Christian, du hast was zu sagen.
Ja, und was habt ihr dann im nachfolgenden Schritt gemacht? Dann habt ihr erstmal gesagt, okay, da sind diese jungen Paare, mit denen müssen wir uns beschäftigen. Und wie habt ihr dann diese Erkenntnisse auf irgendeine Art und Weise qualifiziert?
Also ich muss sie ja nicht qualifizieren, die sind ja da. Also es sind ja wirklich reale Buchungsdaten, die ich habe oder Verhaltensdaten. Es hat für uns Auswirkungen gehabt in unserer Kommunikation. Weil wir hatten, also ganz platt, wir hatten vorher keine Bilder oder keine, oder junge Pärchen haben in unseren Kampagnen keine Rolle gespielt. Die haben da nicht stattgefunden. Und das haben wir geändert zum Beispiel. Deshalb wird man bei uns jetzt in der Kommunikation eben nicht nur ältere Pärchen oder Familien finden, sondern man wird jetzt auch eben junge Pärchen finden. Und auch von der Media-Auswahl sind wir tatsächlich auf andere Programmpunkte auch gegangen, die wir früher nie eingeschaltet hätten.
Und welche Auswirkungen hatte diese neue Zielgruppe jetzt für deinen Media-Mix?
Dass ich in Programmpunkte reingegangen bin, die ich vorher nicht beliefert habe, um jetzt ganz platt im TV oder im Print oder im Radiobereich zu haben, das hat den Mediamix einfach schlicht und ergreifend verändert. Genau wie das Thema Familien, was tatsächlich ja auch sukzessive, das wussten wir und das haben wir auch gezielt gemacht, das Thema Familien, mein Mediamix, ganz massiv verändert hat. Wir sind deutlich jünger, was den Mediamix anbetrifft, als wir das in der Vergangenheit waren, inzwischen.
So, Das bedeutet, Daten helfen, Erkenntnisse zu gewinnen über neue Zielgruppen. Und wenn ich diese Zielgruppe ansprechen will, habe ich ja dann wieder mein Media-Mix. Das ist völlig klar. Der einzige Unterschied, den ich hier erkenne, ist, dass man früher per Hand in diesen Daten gewühlt hat, ja, und sich dann zusammengesetzt hat und heute eine Maschine Daten aggregiert und mir zur Verfügung stellt, dem Entscheider. Der Entscheiderin.
Genau.
Da hat sich ja eigentlich noch nicht so furchtbar viel geändert. Die Frage ist, warum machen wir dann immer mehr programmatische One-to-One-Werbung? Ist die wirklich Erfolg? Der Frage sollten wir jetzt nochmal nachgehen. Wir haben noch so gut 10 Minuten. Ist es wirksamer? Ist das nachweisbar?
Also ich kann ja nur für mich sprechen jetzt. Wir sind ja unter uns. Bei uns ist es definitiv nicht so. Und da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder wir sind da nicht gut, das kann sein. Wir versuchen da auch immer besser zu werden, versuchen auch technologisch besser zu werden, gerade ganz aktuell, führen sehr, sehr viel Technologie gerade ein, für viel, viel Geld. Gab ja mal den Satz, dass die Großen inzwischen mehr Geld für IT ausgeben als für Media. Ganz so weit ist es noch nicht, aber ich näher mich an dem Thema. Also mit Sicherheit ein Teil der Antwort ist, wir sind da noch nicht gut genug. Ich glaube auch, aber ein Teil der Wahrheit ist auch, es ist nicht so. Also und wir, Christian hat es eben gesagt, also wir gucken uns schon sehr genau an, woher kommen unsere Kunden. Und ich gehe jetzt gar nicht nur zur Buchung, sondern Webseiten, Floor-Traffic in den Reisebüros etc. pp. Wir gucken uns das sehr genau an und da sehe ich halt eben, ja, digital liefert was, aber digital ist bei weitem nicht die Antwort. Auch Social Media ist für mich nicht die Antwort, also auch Social Media Werbung ist für mich nicht die Antwort. Es ist ein Teil der Antwort. Aber wenn ich ganz platt im Index, der ist auch nicht ganz richtig. Wie gesagt, wir machen auch Media Modeling. Also, aber wenn ich mir gucke, ich schalte TV-Werbung, dann sehe ich das, und ich schalte es massiv an einem Abend, dann sehe ich, dass mein Google-Suchvolumen hochgeht und dann sehe ich, dass mein Webseiten-Traffic hochgeht. So, deshalb.
Ja.
Wie gesagt, vielleicht sind wir auch noch nicht gut genug.
Da kann Christian doch bestimmt helfen. Wie stellst du diese Balance her? Zwischen dem Medien im Mix und wie viel Programmatik und wie viel analog einfach rausgeblasen, Reichweite?
Bei uns wird tatsächlich relativ wenig mit Programmatik gemacht, auch für unsere Kunden. Wir haben sogar ein, zwei Kunden, die von vornherein sagen, egal über was wir reden nicht über Programmatik, weil die sehr viel mediale Berichterstattung über zum Beispiel solche Dinge wie Stockfunding, Hate Now wahrgenommen haben. Hatten wir tatsächlich einen Kundenanfrage, der gesagt hat, ich will das nicht. Und wir gesagt haben, naja, vielleicht müssen wir einfach darüber reden und das richtig einordnen. Also von daher am Rande, das, was du da machst, scheint irgendwo gehört zu werden bei Menschen, auch wenn das manchmal nicht den Eindruck hat. Die richtige Balance herstellen, das ist so ein bisschen, das ist echt tatsächlich so eine ganz elementare Frage, weil Alexander eben gesagt hat, ich kann das im Grunde bestätigen, weil wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass Programmatic nicht immer funktioniert, weil tatsächlich dieses Thema Qualität offenbar eine riesengroße Rolle dabei spielt und es auch in meinen Augen noch niemandem wirklich gelungen ist, diese Qualität tatsächlich sicherzustellen. Also wir haben schon ganz klar die Erfahrung gemacht, Programmatic in Performance-Kampagnen funktioniert nicht. Auch wenn da angekauft werden, konvertieren am Ende zu gar nichts.
Das liegt ja nun daran, dass die Daten, mit denen gearbeitet wird, meistens nicht besonders gut sind. Das ist sicherlich bei AI da ganz anders, weil ihr könnt mit echten Kundendaten zaubern. In der Regel, wenn ich meine Kunden nicht kenne, sind die Daten auch relativ wertlos, mit denen ich da arbeite. Und dass das Targeting in den Online-Medien, das so hoch gelobt wird. Ich meine, das Geschlechter-Targeting hat eine Zielgenauigkeit von 42% laut ANA. Ja? Das kann meine Großmutter besser. Ne? Das wird sich ja bessern. Ja, also die Datenqualität wird sich bessern, das Targeting wird besser in Zukunft. Dann kann ich das doch alles getrost der Maschine überlassen. Ein letztes Statement noch von euch beiden.
Darf ich da ganz kurz beantworten und damit auch auf zwei Fragen, die da jetzt gerade im Chat auch liefen, antworten?
Ja, gerne.
Wir blenden in dieser Diskussion, damit habe ich begonnen und da kann ich auch gerne für meinen Teil einfach damit enden, wir blenden in dieser Diskussion immer das kreative Element aus. Targeting alleine reicht nicht, sondern ich muss mit der Botschaft und mit der Art der Botschaft und auch mit der Form der Kommunikation auch irgendwas bei diesen Menschen auslösen. Egal wie gut ich targete, wenn nicht in der Kommunikation selber etwas mich dann triggert, dann ist das Targeting nichts wert. Und das ist ja auch ein bisschen die Frage, die gestellt worden ist in Richtung Reichweite zwischen TV und sagen wir mal Programmatic. Ich kann eben mit Bewegtbild, ich weiß, dass es auch Programmatic Bewegtbild gibt, ne? Ich mach's nur ein bisschen einfacher gerade, ne? Ich kann mit Bewegtbild in meiner Branche, das mag für andere Themen komplett anders sein, in meiner Branche kann ich mit dem reinen Banner und dem SEA-Link bei einem Neukunden, der noch nichts mit uns zu tun habe, egal wie gut ich den getargetet habe, den werde ich nicht hinter dem Baum hervorholen. Dafür brauche ich Emotionalität, ne, Saint-Exupéry da als Beispiel genannt, ne, dafür brauche ich Emotionalität und die kriege ich nicht über reine digitale programmatische Werbung.
Okay, Christian?
Ich habe gerade ein bisschen den Faden verloren, weil ich hier noch die ein, zwei Fragen gelesen habe, die da drin waren.
Dann beantworte die. Das ist okay. Ja,
bloß deine These, dass die Qualität besser wird. Wo kommt die denn her? Also
ich wollte nur mal was völlig Wahnsinniges sagen.
Ja,
einfach mal behaupten, das wird besser.
Ja, wir sind ja mittlerweile im Jahr 2022 angekommen. Das Internet gibt jetzt ein bisschen länger als 4 Wochen. Wir reden in der professionellen Marketingkommunikation seit vielen, vielen Jahren über Programmatic Advertising. Und jetzt heißt es irgendwie, das wird besser. Aber das hieß ja dann gleichzeitig auch, dass all das, was man bisher Kunden verkauft hat und für toll befunden hat, dass es eigentlich gar nicht so gut war, wenn es jetzt doch noch besser wird. Also da sind so viele Sachen drin, die mich echt stören. Und das geht dann auch ein bisschen auf diese letzte Frage hier in dem Chat ein, wo der Bürger schreibt, man setzt doch viele Teilkampagnen mit unterschiedlichen Zielen auf und schließt dann eigene Zielgruppensegmente wieder. Das ist halt tatsächlich, ich glaube, was da mit reinspielt, ist diese Datengläubigkeit. Du hast eben das Beispiel gemacht vom Geschlechtertargeting und hast die Qualität eingeordnet. So, und das ist ja genau das Thema. Man darf nicht immer daran glauben, dass nur weil man in irgendeiner DSP eine Zielgruppe einstellt, dass man die auch wirklich adressiert, weil das ist ja Quatsch. Das passiert ja nicht. Sondern da gibt es so einen Begriff Targeting-Güte, der oftmals so in den Hintergrund rangiert. Und da kommen wir dann auch wieder zum Anfang zurück, als wir von Mediaplanern und Datenanalysten gesprochen hatten, weil tatsächlich die Bewertung dieser Datenqualität und kriege ich denn da wirklich das, was ich da im System irgendwo eingestellt habe, wo ich meine Häkchen gesetzt habe, das findet so gar nicht statt, weil am Ende dann wieder geguckt wird, ja, was hatte ich denn jetzt für ein TKP oder wie hat das konvertiert in irgendwelche Klicks oder habe ich Leads generiert oder ähnliches. Aber dieses wirkliche Einordnen, werden meine übergreifenden Ziele erreicht, da komme ich auch wieder zum Anfang, das findet oftmals einfach nicht statt. Es ist schön zu hören, dass es bei Alexander im Team ein bisschen anders läuft. Und meine Erfahrung aus dem Agenturalltag mit Kunden ist tatsächlich eine andere. Dass viele Kunden das einfach nicht tun. Und die Agenturen im Übrigen auch nicht. Also es sind nicht nur die Kunden, sondern das ist ein Branchenthema generell. So, und da schließen wir dann an. Das schaffen wir aber dieses Mal nicht mehr, da brauchen wir einen anderen Roundtable für. Weil dann kommen wir in diese ganze Thematik rein, Oberflächlichkeit, Qualität von Ausbildung, Marketing, Kommunikation, gerade auf Agenturseiten, Mediaagenturen bilden ihre Leute nicht richtig aus, bla bla bla. Da hast du eine Riesenschleife an anderen Themen, die da hinten dran hängen.
Die natürlich diesen Markt steuern, ja. Wenn ich in meiner Einleitung angedeutet habe, dass Mediaagenturen keine Strategien mehr entwickeln, ja, weil sie nehmen sich das Kundenbriefing und entwickeln daraus keinen strategischen Mediamix, sondern sie sagen Digital First. Sie müssen viel mehr digital machen, ja. Dann ist das ja der falsche Weg. Der führt aber dazu, dass 90% der digitalen Spendings an drei Publisher gehen, ja. Womit ich zum Schluss noch mal eine Frage stellen möchte. Dieses Verhältnis 90% Google, Facebook und Amazon und 10% bleibt dann den qualitativen Publishern übrig in der digitalen Welt. Das ist ja die Folge unserer bisherigen Arbeit. So, wollen wir die umdrehen, dann müssen wir ja das Verhältnis der Menschen, die Strategien entwickeln, wieder zum Positiven verändern?
Ja, das ist eine große Frage. Da können wir allein nochmal 30 Sekunden zu machen. Wir haben jetzt einen Partner hier nicht mit am Tisch sitzen, der, glaube ich, in dieser Diskussion einen ganz wichtigen Punkt ausspielt. Das sind die Medien selber. Mhm. Und also wenn ich nur mal TV, ich glaube, war vor 3 Jahren mal auf dem Horizont-Kongress und habe mich da, glaube ich, sehr beliebt gemacht, weil ich die deutsche TV-Landschaft im Grunde Boden gestampft habe. Da war ich noch bei Mediamarkt und gesagt habe, ich muss eigentlich zu Google, Facebook und Co. gehen, weil die Programmqualität im deutschen Fernsehen ist so katastrophal schlecht, dass ich diese Umfeldwerbung, die ich eben da beschrieben habe mit der Kreativität und dass ich Leute begeistere und anziehe und unterhalte, dass ich die gar nicht mehr hatte. Und dann habe ich gesagt, na gut, wenn ich die nicht mehr habe, dann muss ich halt wirklich programmatisch werden. Also ich glaube, um die Diskussion wirklich sauber zu führen, muss man die Medien mit am Tisch haben und auch die Medien mit in die Verantwortung in diese Diskussion nehmen. Weil wie gesagt, und das gilt auch in Teilen für Radio und das gilt auch in Teilen für Print, die Qualität der sagen wir mal, klassischen Medien ist zum Teil so schlecht, dass ich dann auch sagen kann, dann kann ich auch programmatisch schalten, dann habe ich wenigstens noch eine End-to-End-Kontrolle über die Medien. Aber das ist jetzt, würde jetzt zu weit gehen. Hat sich auch viel geändert. Wahrscheinlich.
Womit du dich der Qualität der digitalen Medien hingibst.
Ne? Ja, aber.
Ist ja nicht so viel besser.
Auf YouTube habe ich schon noch ein paar bessere Umfälle teilweise als in linearen TV. Aber egal, das würde jetzt.
Ja, okay, das ist eine Aussage. Christian.
Ich glaube,
das war ein richtiges Verhältnis.
Ehrlich gesagt, mir ist das egal. Ich will die Welt nicht verbessern und ich will diese Umkehrung gar nicht haben. Ich habe in allererster Linie das Interesse, dass die Kunden, die uns beauftragen, eine ordentliche Dienstleistung bekommen. So, und mit denen sprechen wir darüber genauso, wie wir das hier heute auch gemacht haben. Das können ja alle anderen da draußen machen. Dahinter steckt so ein bisschen N gleich 1, weil die Leute, die da am Ruder sitzen, sich irgendwie mit dieser mediaplanerischen Grundweisheit, dass N eben nicht gleich 1 ist, leider nicht mehr vertraut gemacht haben. Das habe ich mal an meinem ersten Arbeitstag gelernt, aber das scheint man heute nicht mehr zu erzählen. Oder anders ausgedrückt, also wenn 10% der Werbetreibenden tatsächlich noch Wert auf Qualität legen, ich habe eine 10-Mann-Agentur in einem Markt, wo Agenturen unterwegs sind mit Tausenden von Mitarbeitern. Also wenn ich 10% aller Kunden hier habe oder 10% aller Budgets betreuen darf, was eine Werbung macht, ich nehme die.
Ja, das ist eine sehr schöne Aussage. Wir haben jetzt noch eine Minute. Das gibt mir Zeit, die Frage zu beantworten. Ersetzt Programmatic die Mediaplaner? Nein, ganz offensichtlich nicht. Wir brauchen Menschen an Bord. Ich hoffe sehr, also ich danke euch außerordentlich für eure Zeit und für die Diskussion und ich hoffe, dass die Zuhörer jeder mitgenommen hat, was er am Montag am Schreibtisch ändern kann und bessern kann.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Kundendatentrends vom März 2022. Es diskutierten der Medienberater Thomas Koch mit Christian Kessmann von Plan Media Agentur und Alexander Ewig, der Senior Vice President von AIDA Cruises. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.